Ulrike Zimmermann. Mhm. Die Regisseurin des Films Vulva 3.0 zwischen der Tabu und Tuning, gemeinsam mit Claudia Richards, hast du den Film gemacht.
Ja.
Ihr seid auch gerade, oder der Film befindet sich auf Deutschland-Tour. In Freiburg wurde er schon gezeigt.
Auch bestimmt nochmal wieder.
Und bestimmt und hoffentlich auch nochmal wieder.
Ja.
Genau, du bist aber jetzt auch nicht die ganze Zeit auf der Tour mit dabei, nehme ich an.
Nee, Claudia Richards und ich wechseln uns ab und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Protagonisten und Protagonistinnen, die auch gerne den Film begleiten. Also wir haben auf der Kinotour fast immer jemanden dabei für eine Diskussionsveranstaltung. Deshalb ist es auch immer ziemlich erfolgreich, was wir da bisher auf der Kinotour zustande gekriegt haben.
In Freiburg war es die Marion Hulverscheid,
genau.
Die Gynäkologin aus dem Film. Vielleicht kannst du mal am Anfang grob zusammenfassen, worum geht's in dem Film Vulva 3.0?
Das ist die schwierigste Frage, weil der Film ist sehr komplex aufgebaut. Er ist ein Kinoformat, das ohne Kommentar auskommt. Wo wir dem Publikum zumuten, sich ein eigenes Bild aus der Collage von unterschiedlichen Zugängen zu machen, die wir zum Thema Modifikation des weiblichen Genitals zusammengestellt haben. Also ich könnte den Film jetzt nacherzählen, das möchte ich aber nicht. Ich glaube, dem können wir uns besser mit Fragen nähern.
Ja, gut, dann frage ich als nächstes, welche Elemente sind drin? Also ich weiß es selber, ich habe ihn gesehen.
Ja.
Was könnte man da alles aufzählen? Also, oder gehen wir vielleicht über die Protagonistin dran?
Ja, gerne.
Wer kommt denn drin vor?
Ja, ich denke, also wie ich am liebsten erzähle, ist, wie wir zu dem Film kamen.
Dann mach das doch einfach.
Okay, gut. Weil ich hab jetzt hier kein Protokoll vor Augen oder sowas, ne? Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Also wir haben Dreharbeiten gehabt im Nordirak. Da ging es um erfolgreiche Geschäftsfrauen und haben mit ihnen gedreht und eine Woche nachdem wir wieder zurück waren in Deutschland, haben wir die Nachricht bekommen, dass die kurdischen Frauen im Nordirak zu einem sehr hohen Prozentteil beschnitten sind. Ich hatte also die erfolgreichen Geschäftsfrauen, mit denen ich gerade gedreht hatte, plötzlich mit einem ganz anderen Bild vor Augen, weil ich mir vorgestellt habe, was heißt eigentlich, dass die beschnitten sein könnten. Und ich hatte dadurch ganz kurzfristig das Gefühl, Opfer vor mir zu haben. Und zwar so ein ganz diffuses Gefühl von Opfer, weil was heißt Beschneidung? Was heißt eigentlich wirklich weibliche Genitalverstümmelung oder was heißt Beschneidung? Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass es ein sehr weites Feld ist. Und was das Faszinierende an diesem Feld ist, abgesehen davon, dass es sich um eine unglaublich brutale Praxis handelt und sehr komplexe kulturellen Background hat, der sich in der ganzen Welt verbreitet, oder in der ganzen Welt wiederfindet, habe ich festgestellt, dass weder diejenigen, die beschneiden, noch die beschnitten sind, noch die gegen die Beschneidung sind, wirklich eine genaue Vorstellung von dem haben, was da eigentlich passiert. Und dass dabei unter anderem anatomische Kenntnisse fehlen. Und in diesem Thema, also als ich auf diese Komplexität stieß, habe ich Claudia Richards ins Boot geholt und mit ihr zusammen dann den Vulva-Film gemacht, in dem wir eine ganz breite Recherche angelegt haben, um zu sehen, was ist eigentlich das weibliche Genital, was ist eigentlich die Vulva, wie wird sie gesehen, wie wird sie modifiziert und haben zum Beispiel festgestellt, dass es Genitalverstümmelung in Europa an europäischen Frauen seit vielen Jahrhunderten gibt zur Behandlung der Hysterie und dass die letzte weibliche Genitalverstümmelung in Europa in den 1960er Jahren, also 1960er Jahren, in London stattgefunden hat. Und zwar in einer Frau, die sich an einen Psychiater wandte und meinte, ich leide so unter meiner Masturbation und ich fühle mich so unwohl, dass ich mich immer so viel selbst befriedigen muss, dass ich möchte, dass sie mir die Klitoris abschneiden.
Es ist interessant, dass da eine Frau die Initiative ergriffen hat. Ne? Also es ging da nicht darum, die weibliche Lust zu kontrollieren, sondern sie war...
Ja.
Hat in dem Fall selber drunter gelitten, aber trotzdem hat man daraus dann möglicherweise Verallgemeinerungen gezogen, dass das ja nicht gut sein kann, wenn man so viel masturbiert.
Na gut, nicht. Ich denke, dass es eher den umgekehrten Weg nimmt. Also wir haben eine weibliche Sexualität, die nicht öffentlich gelebt wird oder die nicht thematisiert wird, die weder von den Frauen noch von Männern gut gefunden wird. Und es gibt kein positives Bild von Frauen untereinander über ihr Genital und über die Vulva. Und das führt zu den bizarrsten Theorien. und auch zu den bizarrsten Formen der Beschneidung.
Was würdest du sagen, wenn man das jetzt mit dem männlichen Genital vergleicht, ist es da so viel anders? Also klar, einerseits reden Männer angeblich häufiger über ihr Gemächt als Frauen das tun, aber dennoch ist es ja auch in der Öffentlichkeit, in Medien nicht sichtbar, wenn man die Pornografie jetzt mal weglässt. Also das Genital an sich ist unsichtbar.
Das Genital an sich ist ja riesengroß und verläuft ja eher im Inneren des Körpers, und der Teil, der sichtbar ist, wird als irritierend empfunden. Und das ist eigentlich auch das, worum es uns geht. Also es ist schon sichtbar, natürlich. Also wir haben selbst in der angezogenen Mode, wenn sich Schamlippen abzeichnen bei Unterwäschemode, gilt das als unästhetisch. Mhm. Ja, und wird dann entsprechend korrigiert.
Es ist umgekehrt proportional zu Männern, ne? Also bei Männern, je dicker, je mehr man sieht, desto besser.
Genau.
Bei Frauen, je weniger, desto besser.
Ja. Ja, wobei wir natürlich was die Schönheitskorrekturen angeht, bei Männern ein ähnliches Problem haben. Also die Anzahl der baumelnden Hodenkorrekturen nimmt auch zu.
Da macht ihr dann den nächsten Film vielleicht drüber. Ja, genau. Würde mich auch sehr interessieren.
Ja.
Aber bleiben wir jetzt beim Thema. Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen, also in dem Film geht es auch sehr stark, und deswegen fand ich ganz spannend, dass du jetzt deine Motivationsgeschichte erzählt hast. So auf den ersten Blick, und es ist auch die erste Szene und auch die Schlussszene, geht es um eine Ästhetik, also um Schönheitsideale der Vulva. Wie soll eine Schamlippe aussehen, was darf man sehen, was nicht? Mhm. Man spricht da ja immer von dieser, also ich habe mal den Begriff Brötchenform gehört. Eine Schrippe, wird man in Berlin sagen.
Ja, genau.
Also
übersichtlich, eigentlich unsichtbar, nicht der, wo die Assoziation Wollust ganz weit weg ist, also irgendwas, was nichts mit Sexualität, möglichst wenig Sexualitätsassoziationen hat. Das ist das Ziel.
Mhm. Aber eben, also ich habe deswegen auch so ein bisschen den Fokus des Films auf der Kritik an solchen Schönheitsidealen und dieser Normierung an sich gesehen. Mhm. Obwohl ja auch die Genitalbeschneidung auch drin vorkommt als Thema, aber fand ich eben jetzt ganz spannend, dass das so die Mutter des Gedanken war.
Mhm. Ja, die Beschneidung oder die Genitalverstümmelung kommt in der Form vor, die für uns nach der Recherche, nachdem wir uns damit befasst haben, wie wird eigentlich Genitalverstümmelung wahrgenommen? Auch wie wird Genitalverstümmelung von Seiten der Helfer und der Helferinnen wahrgenommen? Ist die Vorstellung ja immer, dass wenn die Klitoris beschnitten wird oder dass wenn, also Typ 1 Verstümmelung, bedeutet ja, dass die inneren Schamlippen beschnitten werden. Und dass maximal die Spitze der Klitoris gekürzt wird oder dass nur die Vorhaut drumherum beschnitten wird. Das ist Typ 1 Verstümmelung. Und die Typ 1 Verstümmelung entspricht ziemlich genau den Schönheitsoperationen, die wir im Moment in der westlichen Welt durchgeführt sehen. Und da relativiert sich natürlich das Bild. Das heißt, man muss es sich sehr genau angucken. Also welche Art von Genitalverstümmelung liegt vor oder was sind jetzt Rituale und was ist kulturell konnotiert. Und wenn Frauen aus beispielsweise aus afrikanischen Ländern, wo Typ 3 Verstümmelung zur Kultur gehören, sind sie, wenn sie nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen, mit sehr großer Unwissenheit konfrontiert. Und mit der ersten Assoziation, und das finde ich persönlich das Schwierigste, diese Frau kann keine Lust mehr empfinden, diese Frau ist keine richtige Frau mehr, weil sie kann mit einem Mann zusammen keinen Spaß mehr haben. Das ist eine Assoziationskette, die sehr weit verbreitet ist. Und wir wollten das differenzierter darstellen und wollten deutlich machen, dass diejenigen, die diese grauenhaften Eingriffe überleben, trotz aller Schwierigkeiten, die es gesundheitlich mit sich führen kann, wenn je nachdem, wie diese Eingriffe durchgeführt sind, dass die selbst eine andere Einschätzung über ihre Körperlichkeit und über ihre Lust hat, als die, die von außen an sie herangetragen wird. Diesen Aspekt wollten wir mit in die Diskussion werfen.
Aber dennoch wird das ja auch von Ihnen selbst kritisch beurteilt.
Selbstverständlich. Also ja, natürlich. Es ist absolut überflüssig und schädlich, diese Operation durchzuführen. Nur machen wir darauf aufmerksam, dass es nicht nur in Afrika stattfindet, sondern auch in Berlin.
Also sozusagen die westliche Variante der Genitalverstümmelung, die bei uns stattfindet.
Ja.
Ja, darüber hinaus fand ich den Film auch sehr informativ. Also Frau lernt sehr viel auch über die eigene Anatomie, auch Dinge, die ich selber nicht wusste. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, also vielleicht liegt es an dem Tabu. Ja, also selbst für aufgeklärte, moderne, junge Frauen, die gehen vielleicht nicht alle hin mit dem Spiegel oder die gucken sich nicht alle Anatomiebücher an. Und so bleibt sehr viel im Verborgenen. Also da hat der Film auch, erfüllt er auch einen großen Nutzen, wie ich finde. Und könnte durchaus auch in Schulen im Unterricht eingesetzt werden.
Durchaus, ja. Also wir haben ja eine FSK 16, das heißt, also ab 16 könnte es angeschaut werden, offiziell. Wir könnten auch darum kämpfen, dass wir nochmal eine Fassung herstellen, die eben eine FSK 12 hätte. Das heißt, dass es also in einem für Sexualkundeunterricht relevanten Alter auch gezeigt werden kann, weil ab 16 ist es ja eigentlich ein bisschen zu spät. Daran arbeiten wir auch. Also wir sind jetzt erst am Anfang der Auswertung und wir bieten den Film natürlich auch den entsprechenden Stellen an, die für die Unterrichtsmaterialien zuständig sind.
Warum FSK 16 erst? Also das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. Was sieht man, was jugendgefährdend ist?
Es ist nicht, also jugendgefährdend,
oder
das ist einfach zugelassen, es ist ja nicht unbedingt gefährdend, das ist ja sozusagen der allgemeinsprachliche Ausdruck dafür, es geht um sozialethische Desorientierung.
Sozialethische Desorientierung.
Und da wird davon ausgegangen, dass Personen unter 16 ohne Begleitung Erwachsener dem Film nicht folgen können und eventuell davon Schaden nehmen, wenn sie die Bilder sehen, die wir dort zeigen. Und wir hätten natürlich gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen können. Es ist nur das Problem, dass jeder Einspruch auch wieder mit einem neuen Prüfverfahren verbunden ist, dessen Kosten wir tragen müssen. Und da es eine freie Produktion ist und wir keinerlei Förderung oder Unterstützung oder Senderverkäufe oder sowas im Rücken haben, überlegen wir es uns natürlich dreimal, ob wir diesen Weg gehen.
Ja, aber ich denke da an so Publikationen wie Mein heimliches Auge. Ihr habt ja auch die Claudia Gerke im Film. Also das verdeutlicht ja schon auch sehr stark, wie eigentlich künstlerische Produkte oder relativ harmlose Produkte dann da plötzlich auf dem Index landen.
Ja, eben und nicht. Das ist ja der Witz. Claudia Gerke war ja, hat ja eine Anzeige bekommen und die wurde ja unter Gelächter dann wieder zurückgezogen. Also es,
aber immerhin dann, kam die Anzeige, ja.
Ja klar, also jeder Mensch, der lebt und in den Buchladen geht und dem irgendwas nicht passt, der kann natürlich eine Anzeige starten. Das hat ja nichts mit der Rechtslage zu tun. Und wir haben ja extra aus diesem Grunde in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gedreht oder für jugendgefährdende Medien gedreht. Und die haben gesagt, dass die wissen überhaupt nicht, was daran schlimm sein soll, nackte Menschen zu zeigen. Das hat mit Indexierung überhaupt nichts zu tun. Also die Bundesprüfstelle überprüft ja, ob Schriften verboten werden müssen. Und die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, spricht Empfehlungen aus, ab welchem Alter die Filme gezeigt werden sollten. Das sind also juristisch unterschiedliche Vorgänge und auch ganz unterschiedliche Gremien. Okay. Claudia Gehrke hat sich dagegen natürlich immer wehren können und hat sich auch immer erfolgreich gewehrt. Also wir haben, der Witz ist, dass die Zensur im Kopf derjenigen, die Publikationen machen, in der Vorstellung dessen, was verboten ist in unserer Gesellschaft, strenger sind als die Gesetze selbst.
Ja.
Also es wäre durchaus möglich, dass man realistische Abbildungen von weiblichen Genitalien stärker in der Öffentlichkeit präsentiert, wenn man denn wollte, als man denkt.
Ich glaube, die Grenzlinie zwischen hin zur Pornografie liegt ja unter anderem auch da drin, wenn die Schamlippen geöffnet sind, beziehungsweise wenn man die inneren Schamlippen sieht.
Ja, das ist Alterstheorie, das stimmt nicht.
Okay, also ich hatte das mal so in einem Seminar, in einem Psychologie-Seminar gelernt.
Ja, das ist...
Ne?
Ja.
Also erigierter Penis, klarer Fall und geöffnete Vulva.
Das kommt auf den Kontext an und das ist aber kein Gesetz.
Ja,
das,
weil in der Bravo sieht man ja die, also nackte Frauen sieht man ja auch in der Bravo und das ist ja dann nicht jugendgefährdend.
Ja, eben.
Oder nicht pornografisch.
Genau, also es kommt einfach auf den Kontext an und eben also immer wieder der Aspekt der sozialethischen Desorientierung, Nacktheit oder auch Sexualität abzubilden und zu interpretieren, ist nicht verboten in unserer Welt. Und auch Sexualorgane zu zeigen, ist auch nicht verboten. Pornografie ist auch nicht verboten, die unterliegt halt nur Werbebeschränkungen oder Verkaufsbeschränkungen. Und das ist vielen Menschen nicht klar. Also die gehen einfach davon aus, also wir dürfen das nicht zeigen. Wir überlassen dieses gesamte Feld den Pornografen.
Was, glaube ich, schade ist.
Ja.
Behaupte ich jetzt einfach mal.
Genau. Also das ist das, was daraus folgt.
Bezweckt ihr mit eurem Film auch so eine, verschiedene Arten der Kritik? Also würdest du sagen, wo liegt da euer Fokus? Was wollt ihr, wen wollt ihr aufrütteln? Was wollt ihr bewirken, wenn man das so sagen kann?
Also ich denke, wir wollen über die Themen informieren, über die wir selbst erstaunt waren in der Recherche. Also wo wir selbst einen Prozess gemacht haben, wo wir dachten, wir wissen eigentlich ziemlich viel und gucken uns das jetzt aber doch nochmal genauer an und waren dann wirklich überrascht, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind. Und also zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass zum Beispiel ein Satz von Helga Seiler aus dem Familienplanungszentrum in Hamburg, dass für sie der Kern des Problems ist, dass wir zu wenig Frauen haben, die ihren Töchtern sagen, dass sie schön sind. Das war für mich in dieser Präzision neu. Und das ist für mich einer der Kernsätze des Films und das ist auch mit die Message, wem überlasse ich die Definition, was schön ist. Wem überlasse ich die Definition, wie ich mich in meinem Körper fühle? Und die Frage, die sich stellt, nachdem wir deutlich gemacht haben, wie umfangreich eigentlich weibliche Sexualorgane sind und was die alles können, ist auch die Frage, mache ich davon eigentlich genügend Gebrauch?
Was würdest du sagen, wer hat im Moment die Definitionsmacht?
Die Definitionsmacht hat die Macht oder die Person, der ich diese Definitionsmacht gebe. Das ist eine Entscheidung jeder einzelnen Frau.
Naja, ich meine, es schweben ja immer so vermeintliche Ideale durch die Luft. Man fragt sich, wo kommen die her? Also Xavier Naidoo würde sagen, die kommen von den bösen Amerikanern. Und oder die Männer wollen es so. Oder ja, also alle haben ja so ihre...
Völliger Bullshit ist, ja. Also wir haben in den Diskussionen immer wieder festgestellt, dass Frauen sehr still wurden und dankbar waren für den Anstoß, den Mut zu haben, sich selbst so wahrnehmen zu können, wie sie auch wirklich sind und dass es nicht zu verstecken gilt. Also wenn wir Vorstellungen haben, haben wir sehr oft sehr gemischtes Publikum, sind deutlich älter als wir als Regisseurin. Wir sind ja deutlich über 50 und das Durchschnittspublikum ist unter 30, würde ich sagen. Und es ist gemischt. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Männer im Publikum, die sich sexuell für Frauen interessieren, ein viel breiteres Bild und eine viel höhere Akzeptanz der Unterschiedlichkeit der weiblichen Genitalien haben als die Frauen selbst. Mhm. Also es hat ja schon statistische Gründe. Ja. Also die sehen ja meistens mehr, wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie zumindest heteronormativ unterwegs sind.
Ja, das ist ganz interessant, dass man da selbst sich einen größeren Druck macht als die vermeintliche Zielgruppe, wenn sie denn eine ist. Genau. Ich weiß nicht, wie ist das unter lesbischen Frauen?
Ist das da gibt es doch genau dasselbe. Also das
Gleiche in Grün?
Ja, das Gleiche mit Haaren oder ohne Haaren, keine Ahnung. Also da würde ich jetzt auch nicht so große Unterscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass Lesben da wesentlich freier sind. Es sei denn, sie haben sich genauso wie eine heterosexuelle Frau dazu entschieden, dass sie selbst die Norm setzt, da sie folgt. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung, zum eigenen Körper, zur eigenen Sexualität zu stehen oder nicht.
Kannst du was sagen grundsätzlich zur Resonanz, Reaktion auf den Film aus Medien, Publikumsgespräche? Ihr habt ja jetzt einiges mitbekommen. Mhm. Also was ich mitbekommen habe, war recht positiv. Was würdest du sagen?
Wir haben haarsträubend positive Resonanz.
Haarsträubend, also, warum? Habt ihr nicht mit gerechnet?
Nee, schon sehr berührend. Also wir hatten jetzt gerade eine Vorstellung in Hamburg zu den lesbisch-schwulen Filmtagen, eine ausverkaufte Veranstaltung, gerammelt volles Haus und die waren berührt und sehr positiv und wobei ich als positive Resonanz auch werte, wenn jemand sich auf den Film einlässt und ihn versteht und dann zum Beispiel eine Frage stellt wie, ja und warum sagt ihr nichts zu weiblicher Ejakulation? Oder
die Frage kam mir auch.
Ja. Genau. Oder warum sagt ihr nichts zu trans? Mhm. Und also wenn man sich den Film in seiner Vielschichtigkeit anguckt und sich überlegt, wie viele Themen es in diesem Kontext gibt, die alle bearbeitet gehören, können wir das nicht alles in einen Film packen. Und das werte ich aber sozusagen als mutmachend, weitere Filme zu machen, weil ein Transfilm muss ein ganzer Film sein, das kann nicht nur ein fünfminütiges Kapitel sein. Oder da reicht natürlich auch unser Hinweis nicht, dass das männliche und weibliche Genital die gleichen Ursprünge hat und sich nur unterschiedlich entwickelt und dass diese Entwicklungen natürlich auch unterschiedlich sein können und dass das zu sehr unterschiedlichen Geschlechtsbildern führt und dass und so weiter, das sind natürlich auch nochmal große Themen und die würden wir gerne in einzelnen Filmen behandeln. Aber die positive Resonanz, also eine große Erleichterung oder auch eine große Bewegung, dass jemand sich dieses Themas annimmt und das auch so genau untersucht, das durchzieht alle Vorstellungen, also von Tel Aviv bis, weiß ich nicht, jetzt sind wir gerade in Australien. Das ist ganz, ganz schön für uns.
Reaktion von den Protagonistinnen, jetzt nachdem das also ein bisschen gesagt ist, nachdem sie auch die Resonanz aus Medien und Publikum gehört haben, hat sich da was verändert? Ich spiele jetzt an, zum Beispiel auf diesen Werbefuzzi, der da diese Bilder mit Photoshop bearbeitet und zum Beispiel auch diese Chirurgin Uta Schlossberger,
die auch eine
sehr schräge Figur in dem Film ist.
Wir haben den natürlich vorher vor den Film gezeigt, beziehungsweise wir haben also die Uta Schlossberger hat vorher die Ausschnitte gesehen, aus denen wir dann hinterher die Montage hergestellt haben. Und da war sie ziemlich skeptisch und dachte, was habt ihr denn da für komische Ausschnitte gewählt? Und naja, mal sehen. Und der Ulrich Koller, der hat gesagt, ach macht mal, ich komme dann zur Premiere. Und bei der Uta Schlossberger war es so, die konnte selber zur Premiere, zur Berlinale nicht kommen, ihr Mann war da und die waren unglaublich begeistert. Also weil die gemerkt haben, dass dadurch, dass wir unkommentiert arbeiten und sie auch nicht diffamieren, indem wie wir montieren, sondern eine klare Meinung haben, dass wir da skeptisch sind, also durch die Parallelmontage, aber dass wir sie ausreden lassen. Ja. Ist das für sie okay? Also die macht Werbung für den Film. Uta Schlossberger macht Werbung für den Film und Ulrich Groller war in Düsseldorf bei der Premiere, war auch begeistert. Und er sagt, er hätte sehr viel gelernt und würde jetzt seine Technik, wie er Photoshop-Bearbeitung macht, verändern.
Also insofern ist das ja ein Erfolg.
Total, ja.
Aber es kam
auch die Chirurgen, also der Chirurg, der in der Schlussszene operierte, kam sich natürlich auch ein bisschen komisch vor, wenn er mit so einem albernen Hut auf
mit Smileys drauf.
Genau. So intern arbeitsmäßig spricht. Aber für ihn war das auch in Ordnung. Also weil der kennt sonst so Reportagearbeiten, wo er ganz lange interviewt wird und dann erklärt er genau, was er macht und dann werden nur ein, zwei spektakuläre Sätze aus dem Zusammenhang gerissen und er wird als Idiot dargestellt. Und da war es für ihn in Ordnung, auch wenn er da ein bisschen komisch abschneidet in diesem Kontext, dass er von vorne bis hinten deutlich macht, dass er sorgfältig arbeitet.
Also ich finde auch gut an dem Film, dass ihr das Urteil der Betrachterin überlasst. Aber trotzdem kam das auch in Freiburg als Kritikpunkt so ein bisschen. Ne? Also dass man sich ja nicht sicher sein kann, ob die Rezipientinnen das dann auch richtig verstehen und nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht, was auch immer der Schuss sein soll. Ja? Also man unterstellt euch ja schon im positiven Sinne ein Ziel mit dem Film, nämlich dass Frauen anfangen, ihren Körper zu akzeptieren und nicht zur OP rennen. Aber das wird gar nicht so deutlich dargestellt in dem Film. Also ihr lasst auch die Gegenseite ausreden und wie du es gerade schon beschrieben hast. Und das kam dann auch als Kritik. Was würdest du darauf antworten?
Ich würde darauf antworten, das ist genau der Grund, weshalb wir nicht mit dem Fernsehen arbeiten, weil das ein Reportageformat ist, das sein Publikum nicht ernst nimmt. Und ich arbeite in diesem Format nicht. Ich gehe davon aus, dass ich ein intelligentes, mitdenkendes, interessiertes Publikum habe. Und wenn ich eine Reportage habe, wo mir vorher gesagt wird, was ich zu denken habe, dann bin ich in meiner Intelligenz beleidigt. Und das möchte ich meinem Publikum nicht zumuten. Das liegt mir wirklich am Herzen. Und ich verstehe es, wenn Menschen gewohnt sind, dass sie Reportageformate gucken und dass sie dann sozusagen unser Statement vermissen. Aber wenn man genauer nachfragt, stellt man fest, dass sie sich eigentlich Sorgen um andere Menschen machen und nicht um sich selbst.
Das Statement liegt ja zwischen den Zeilen schon immer mal wieder drin. Ja? Also man muss nur genau gucken.
Klar. Ja, das ist wirklich so. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der den Film gesehen hätte und dann gesagt hat, Mensch, ich weiß gar nicht, was eure Meinung ist. Sondern es hieß immer nur, aber es könnten auch andere Menschen nicht verstehen. Und die Sorge mache ich mir nicht. Das ist dann auch eine Stilfrage. Es ist einfach ein Dokumentarfilmformat, das ohne Kommentar auskommt.
Also ich finde auch gerade diese letzten 10 Minuten, wo diese Live-OP stattfindet bei der Konferenz, ich finde das gruselig, also die gruseligste Szene eben, weil die da rumfuhrwerken, als würden sie einen Blinddarm entfernen oder also so ganz sachlich, medizinisch praktisch und
Ja, es ist so,
sehr starkes
Szene. Wir haben die Szene natürlich ungeblurrt gedreht und haben dann das auch ungeblurrt geschnitten. Deswegen ist diese Szene auch so lang geworden, weil es wahnsinnig interessant ist zu sehen, wie der mit seinem Laserskalpell arbeitet und was da so im Einzelnen passiert. Und wir mussten dann hinterher planen, weil wir die Zustimmung der operierten Frau nicht bekommen haben, weil die anonym blieb. Also wir konnten gar keinen Kontakt mit ihr aufnehmen und wir brauchen ja ihre Zustimmung. Und deswegen haben wir dann im Nachhinein geblurrt.
Also das heißt, dass man die entscheidende Stelle nicht sehen kann im Film.
Genau.
Ne? Die wurde so angeleuchtet.
Ja, genau. Also sie wurde dann so überstrahlt. Ja. Und also aus Persönlichkeitsschutz für die operierte Frau. Wollte ich gerade drauf hinaus? Ach so, der Kongress selbst. Also wir haben ja 3 Tage gedreht und ich musste also oft rausgehen zum Luft holen. Und da wurden natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Eingriffe geübt und gezeigt und die haben sich untereinander ausgetauscht, wie man was am besten macht. Der Kongress selbst ist eine wunderbare Einrichtung, weil ich würde jeder Person raten, die in Betracht zieht, sich genital operieren zu lassen, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Gründe, warum man sich solchen Operationen aussetzt. Also es kann auch eine Narbenfehlbildung sein nach einer Geburt, oder es kann eine angeborene Fehlbildung sein, es kann Unfall sein oder wie auch immer. Also gibt es ja eine ganze Reihe Notwendigkeiten, dass solche Operationen auch durchgeführt werden müssen, die über die Schönheit oder Ästhetik hinausgeht. Also da würde ich jeder Person raten zu gucken, ist das eine Person, die auch die Qualifikation hat? Und auf diesem Kongress ist immerhin sehr sachlich darüber gesprochen worden, wie man diese Operation am besten durchführen kann. Also da ist ein sachlicher Austausch passiert zwischen Leuten, die täglich damit zu tun haben und die sich einfach gegenseitig auch von ihren Fehlern berichten oder von negativen Erfahrungen, dass die anderen die negativen Erfahrungen nicht nachmachen müssen. Und das ist schon eine gute Sache.
Dass da kein Pfusch passiert.
Ja. Also weil da wird unglaublich viel gepfuscht. Also weil jede Person, die nur Medizin studiert hat oder die Arzt ist, darf solche Operationen durchführen. Deswegen kann die Hautärztin das auch machen.
Ja, stimmt. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keine extra Ausbildung dazu.
Nee. Es ist ja so, dass selbst Gynäkologen nichts über die Lage der Klitoris lernen. Das ist nicht im Lehrplan. Das ist nicht im Lehrplan, weil die Klitoris nicht krank wird. Es gibt keinen Klitoriskrebs oder sowas. Und deswegen lernen die Gynäkologen nichts darüber. Und die lernen auch nichts über Schwellkörper und die lernen auch nichts über die Lage der Schwellkörper. Und es ist natürlich verhängnisvoll, wenn die Operationen durchführen und wissen darüber nichts. Das heißt, die müssen, also wenn die sorgfältig sind, dann schaffen sie sich das drauf, aber sie müssen es nicht.
Ich werde meine Gynäkologin drauf ansprechen. Ich bin gespannt, ob sie es wusste. Ich würde es ihr zutrauen, aber vielleicht kann ich ihr dann auch noch was beibringen.
Ja, selbst die Frauen wissen es oft nicht.
Jo. Okay, Ulrike. Halbe Stunde haben wir geschafft. Okay. Ich fand es sehr interessant. Schön. Wie geht's denn weiter? Du bist gerade im Stress, habe ich so halb rausgehört.
Ja, wir drehen gerade. Wir drehen gerade ein neues Projekt, da geht es um Stigma. Und wir hatten jetzt gerade, also Stigmatisierung von weiblichem Verhalten. Und wir haben gerade, wir waren gerade in der Vorbereitung für Dreharbeiten in Ravensbrück im Frauen-KZ, wo es darum geht, dass Sexzwangsarbeit im KZ Ravensbrück, weil von dort wurden die Frauen rekrutiert, die in den Lagerbordellen der KZs gearbeitet haben, dass die Entschädigungen bekommen oder dass die eine Gedenktafel kriegen, und weil das ist bis heute nicht passiert, und diese Diskussion, ob es da ein Für oder ein Wider gibt, interessiert uns jetzt in dem Zusammenhang für das neue Projekt.
Okay. Wann ist da die Veröffentlichung geplant?
Also wir fangen an, also wir haben jetzt vor einigen Wochen die Dreharbeiten begonnen, und Claudia und ich brauchen immer so 1,5 Jahre für einen Film, weil wir machen das ja nebenbei.
Als Hobby sozusagen.
Ja, genau. Es ist ein ziemlich großes Hobby, aber ja.
Auch ein ganz schönes. Ja, ich bin gespannt. Also ich denke, ich werde es hier in Freiburg sicher mitbekommen, wenn es soweit ist. Und würde mich gerne nochmal melden dürfen.
Ja, gerne, klar.
Ansonsten kann man sich die DVD irgendwann ausleihen, kaufen? Ich weiß nicht, wie
es ist. Die DVD ist im Handel. Und es wäre schön, wenn sie auch zahlreich gekauft werden würde, weil das ist die Form, wie wir unsere Dreharbeiten refinanzieren, also über die Einnahmen bei Veranstaltungen, Festivaleinsätzen und DVD-Verkäufen. Und wäre auch schön, wenn sie nicht bei Amazon gekauft würden, sondern also nicht im Buchhandel oder an anderer Stelle, beziehungsweise in dem Videoshop oder von Claudia Richard, der heißt youfeel.tv, beziehungsweise auch bei lauramedia.de kann man auch die DVD erwerben.
Gut, haben wir das auch. Jo. Also, vielen Dank, Ulrike, und viel Erfolg für die weitere Arbeit. Ja?
Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei dem Schnitt.
Danke, bis bald.
Okay. Tschüss. Mach's gut, ciao.